E-Show. Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität.
Hallo zusammen, ich bin Max Hermannsdörfer und mein heutiger Gast ist Carsten Körnig. Er ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft. Hallo Herr Körnig.
Ich grüße Sie alle.
Herr Körnig, wir sprechen heute über das Solarpaket 1. Das wurde nach langem Hin und Her Ende April beschlossen und ja, man kann sagen, endlich beschlossen. Eigentlich soll es ja schon viel früher kommen. Woran lag es denn, dass es so lang gebraucht hat?
Naja, also die Hoffnung, sage ich mal, hatten wir natürlich, dass es schneller geht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, nein, kann ich es ja zugeben. Wir hatten eigentlich nicht die Erwartung, dass es wirklich sehr schnell gehen würde. Warum? Weil doch sehr viele Empfehlungen auch von uns als Branche, sehr viele Wünsche geäußert wurden an sehr vielen Stellen. Es klemmte, also Bürokratie, Reformstau. Und es ging auch um eine ganze Menge an kleinteiligen Themen. Also wir hätten uns gewünscht, dass unter Weihnachtsbaum landet das Solarpaket, wenigstens ein neues Osterpaket geschnürt wird. Da hat es ein paar Wochen noch länger gedauert. Aber entscheidend ist ja, was bei rauskommt. Und es gab dann auch so zwei, drei verzögernde Faktoren noch. Sie erinnern sich sicherlich an das Gerichtsurteil in Karlsruhe. Dann gab es unterschiedliche Einschätzungen in dieser ja ohnehin nicht ganz einfachen Dreierkoalition zum Thema industriepolitische Maßnahmen. Und zu guter Letzt wurde man dann zu einem Überfluss auch noch als Geisel genommen für das Klimaschutzgesetz. Das ging ja teilweise auch durch die Medien. Ne? Da wollte dann ein Koalitionspartner eben im Gegenzug für Zugeständnisse vielleicht beim Bürokratieabbau dann auch sehen, dass das Klimaschutzgesetz nicht mehr ressortspezifisch nachweisen muss, jedes Ministerium, inwieweit das CO2 einspeist. Das hat alles zu Verzögerungen geführt. Ja, jetzt sehen wir mal die Ergebnisse.
Dann schauen wir doch auf die Ergebnisse. Man hat schon den Pressemitteilungen vernommen. Sie sind da nicht ganz abgeneigt von den Ergebnissen, aber drücken Sie es doch gerne selbst einmal aus, Herr Körnig. Wie bewerten Sie jetzt die Inhalte dieses Solarpakets 1?
Ja, also Sie wollen wissen sozusagen, ob es nun tatsächlich so ist, was lange währt, währt gut.
Ja.
Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, was war die Erwartungshaltung? Woran messen wir denn die Ergebnisse? Und wir hatten natürlich hohe Erwartungshaltungen, weil wir, wie gesagt, einen jahrelangen Reformstau hatten und weil es im Handwerk überall doch klemmte. Was man so zusammenfassen kann, was wir wollten eigentlich von diesem Paket, von diesem Solarbeschleunigungspaket, das war ja so eine Entfesselung, ne, der Solartechnik. Das stand ja auch im Koalitionsvertrag schon drin. Wir wollten mehr Investitionssicherheit haben. Wir wollten attraktivere Rahmenbedingungen eigentlich in fast jedem Marktsegment sehen. Entbürokratisierung eben, Verfahrensbeschleunigung, das sind die Messlatten. Und wenn man das zugrunde legt, da muss ich schon sagen, wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Viele profitieren wirklich, jedes Marktsegment, jedem Marktsegment gibt es Verbesserungen, vom Stecker-Solargerät bis hin zum großen Solarkraftwerk, zum Solarpark, also vom Immobilieneigentümer bis hin zum, über den Mieter bis hin zum Projektierer gibt es Verbesserungen. So, das war eigentlich zufriedenzustellen sind wir ja selten, aber man muss schon sagen, dass von den Mitgliedsunternehmen auch des Bundesverbands Solarwirtschaft bisher sehr viel positives Feedback gekommen ist, eine Fülle von Reformen. Es ist kein Solarpäckchen, es ist wirklich ein Solarpaket.
Okay, das hört sich ja schon mal ganz gut an, dass da auch Ihre Mitgliedsunternehmen dahinter stehen und das positiv bewerten. Wenn wir noch ein bisschen konkreter reinschauen, können Sie nicht das komplette Paket einmal aufzählen, aber zumindest mal so stichpunktartig ein paar Maßnahmen vorstellen, die jetzt in diesem neuen Paket geregelt sind, die es vorher so nicht gab.
Ja, sehr gerne. Also in der Tat ist eine Fülle an Maßnahmen, würde mehr als eine Stunde dauern, das alles ausführlich darzustellen. Kann da gerne aber verweisen auch auf ein Webinar. Den Link können Sie auch Ihren Zuhörern zur Verfügung stellen, wo man mal ausführlicher auch nachlesen kann, was die wesentlichen Verbesserungen sind. Ich will ein, zwei Punkte hervorheben. Was ja auch wichtig ist, klimapolitisch, energiepolitisch ist, wenn man 22 Gigawatt pro Jahr an neuer Photovoltaik in Deutschland installieren wird, das ist ja die Zielsetzung der Bundesregierung, dann muss man eben in jedem der Marktsegmente und Anwendungsfelder auch mehr Zubau erreichen. Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, wirklich einen Solarboom in Deutschlands Eigenheimsiedlungen, aber Gewerbedächer, ja, oder auch gerade Mietwohngebäude Man kennt das sicherlich, wenn man irgendwo in der Großstadt landet am Flughafen, ne, dann staunt man doch, wie wenig noch auf den großen mehrgeschossigen Mietwohngebäuden zu finden ist, aber auch teilweise auf Gewerbedächern. Da brauchen wir mehr Schub und genau hier gibt es wesentliche Reformen. Beispiel, es war so, dass wir zwar im letzten Jahr auch schon bei immer mehr Gewerbebetriebe gesehen haben, die auf Solaranlagen gesetzt haben. Allerdings sind das die niedrig hängenden Früchte, will ich mal sagen, die da geerntet wurden. Nämlich die Dächer, wo unter dem Firmendach viel Eigenverbrauch möglich ist, wo also der Solarstrom auch direkt genutzt werden kann. Diese Anlagen sind wirtschaftlich interessant. Sobald man allerdings vielleicht nur 25% des Solarstroms selber nutzen kann und 75% nicht unmittelbar, dann wird es häufig schwieriger, dann rechnet sich das nicht immer, zumindest in den Amortisationszeiten, die ein durchschnittlicher Mittelständler so erwartet. Und hier war es gut, dass es gelungen ist, im Solarpaket diese Einspeisevergütung für den Überschussstrom, den man nicht selber nutzen kann, die anzuheben um rund 1,5 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, auch die Zinsentwicklung ist eingepreist worden, zumindest größtenteils, wie wir in den letzten Jahren ja gesehen haben, Fremdkapital. Und das braucht man ja häufig, wenn man eine Gewerbeanlage sich anschafft, zum Beispiel auf einem großen Handwerksbetrieb, dann ist das eben teurer geworden, einfach weil die Kapitalzinsen eben in die Höhe gegangen sind. Und das wird jetzt mit dieser Einspeisevergütung eben ausgeglichen, sodass das in Kombination auch bei kleineren Eigenverbräuchen mehr Sicherheit gibt für den Investor, dass sich diese Anlagen auch in akzeptablen Zeiträumen amortisieren. Ist es so, dass ein weiteres Hindernis beseitigt wurde, nämlich es gab ziemliche Bürokratie bei der beim Netzanschluss solcher Gewerbeanlagen. Wenn man also mit PV-Anlagen sich aufs Dach gesetzt hat, aufs Firmendach, und man wollte die ans Netz anschließen, musste man teils sehr teure Zertifikate erstellen lassen. Das hat ewig gedauert, weil es nur ganz wenige Zertifizierer gab und es war gänzlich unverhältnismäßig. Man wurde also wie ein großes Kraftwerk behandelt, obwohl man eben nur ein Firmendach mittelgroßes mit Solarzellen bestückt hat. Das ist jetzt gerade gerückt worden, sodass jetzt also man es deutlich leichter hat, diese Anlagen auch ans Netz anzuschließen. Das Ganze wird günstiger. Und vielleicht als drittes Beispiel, mehr Familienhäuser, sagte ich, dort gab es ja so ein ziemlich verkorkstes Mieterstromkonzept in der Vergangenheit. Das war auch extrem bürokratisch. Wenn man also zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus als Eigentümer, vielleicht sogar hat man selbst in dem Immobilie gewohnt, die Solaranlage vom Dach auch den Mietern zur Verfügung stellen wollte, den preisgünstigen Solarstrom, dann musste man gleich die Gesamtstromversorgung für die anderen Mieter übernehmen. Also man durfte nicht nur den Solarstrom weiterleiten, man musste gleich auch den Graustrom vom Netz, musste also zum Energieversorger werden und hat natürlich dann auch die entsprechenden Pflichten aufgebürdet bekommen, als wenn man ja so ein Kernkraftwerksbetreiber ist, so ein Kohlekraftwerksbetreiber, überzeichne ich jetzt mal. Und hier gibt es jetzt das sogenannte Modell der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung. Das ist also erleichtert es eben, das voneinander zu trennen. Man kann also nicht so Solaranlagen gemeinsam betreiben auf dem Dach, das ohne auch deutlich weniger Nachweis und Meldepflichten dann eben betreiben. Das wird dazu führen in unseren Augen, dass endlich also auch im mehrgeschossigen Mietwohngebäude es vorangehen kann mit dem Ausbau der Photovoltaik. Damit vielleicht mal ein paar Beispiele.
Nee, sehr, sehr gut und ich fand schön, dass Sie auch verschiedene Bereiche jetzt beschrieben haben und daran erkennt man auch, dass viele Parteien und viele Positionen von diesem Paket profitieren, sei es der Eigentümer von einem Mehrfamilienhaus, sei es ein Gewerbetreibender. Also im Endeffekt profitiert die komplette Branche, kann man schon so sagen, oder?
Kann man fast so sagen, ja. Das ist wirklich, es gibt ja nun bei uns Mitgliedsunternehmen, die nur Freiflächenanlagen bauen. Ne? Dazu könnte man auch nochmal vielleicht ein paar Aspekte als Beispiele nennen, aber eben viele, die auch nur im Gebäudesektor sind. Und ja, wirklich in allen Marktsegmenten hat sich was getan. Es sind jetzt nicht alle unsere Wünsche erfüllt worden, aber doch, man hat sich Mühe gegeben. Man hat die Branche auch mit einbezogen, wirklich gefragt, wo drückt der Schuh am meisten, und das alles oder fast alles erzeugt nicht zusätzliche Kosten auch für den privaten Verbraucher, sondern Bürokratieabbau heißt ja immer auch Kosteneinsparung letztendlich, weil Prozesse effizienter sind, schneller gehen und davon profitiert also letztendlich auch der Verbraucher, die Verbraucherin.
Jetzt haben Sie Freiflächen gerade eben schon angeschnitten. Vielleicht gehen wir auf den Punkt tatsächlich noch ein, weil es ja gerade für die Landwirtschaft schon ein Thema Solarparks zu errichten oder Solarflächen auf eigenen landwirtschaftlichen Flächen zu bauen. Was gibt es jetzt da für Änderungen? Warum kann es da jetzt einen Boom geben?
Also es ist ja so, dass die Bundesregierung sich zum Ziel gesetzt hat, man will ja innerhalb der nächsten 10 Jahre von rund 12-13% am Stromverbrauch in Deutschland auf 30% hoch und die Hälfte davon soll auf Freiflächen errichtet werden, die andere Hälfte auf Dächer. Das ist so grob die Planung. Und da ist natürlich auch wichtig, dass die Investitionsbedingungen auch hier im Kraftwerksbereich attraktiv sind. Eines der Hindernisse war hier der Zugang zu geeigneten Standorten. Wir hatten hier eine sehr restriktive Standortkulisse für die förderfähigen Solarparks, die in etwa so aussah, dass man eigentlich nur an, man kennt das, wenn man die Bundesautobahn langfährt, ne, am Rande, ja, so auf einem relativ überschaubaren Streifen diese Anlage errichten durfte und nur dann förderfähig war. Das ist jetzt gelungen, wenigstens die benachteiligten Gebiete nach EU-Definition, das sind Flächen meistens, die keine großen landwirtschaftlichen Erträge bringen, dass die im Grundsatz erstmal auch genutzt werden dürfen. Bundesländer können das einschränken, aber nur in begrenztem Maße einschränken. Und das ermöglicht es, also, dass man leichter eben auch zu günstigeren Konditionen an geeignete Flächen kommen kann. Das war ein langjähriger Wunsch auch aus der Branche und das drohte zunehmend zum Engpass zu werden. Mhm. Und überall, wo natürlich man auf einen Engpass stößt, gehen dann auch die Preise hoch, die Pachtpreise. Ne? Und das verteuert dann wiederum die Energiewende. Also auch dort profitieren nicht nur die Projektierer, sondern auch die Verbraucher. Vielleicht ein zweites Beispiel. Wir haben die Möglichkeit ja sehr modular Solarstrom zu erzeugen in verschiedensten Anwendungen, nicht nur auf dem Gebäudedach oder auf der Freifläche regulär, sondern auch in Kombination mit anderen Nutzungsformen. Also beispielsweise kann man parallel landwirtschaftlich Flächen nutzen und darunter beispielsweise Obstanbau betreiben, ne? Oder also Feldfrüchte und Sonnenstromernte sozusagen gewissermaßen kombinieren in sogenannten Agri-PV-Anlagen oder Parkplatz-PV. Sie können kombinieren große versiegelte Parkraum, bewirtschaftete Flächen, können die überdachen und was ja ohnehin für die Elektromobilität absehbar dann auch sinnvoll ist, diesen Solarstrom, den fahrenden Speicher, will ich mal sagen, zur Verfügung zu stellen. Das ist ja auch eine wichtige Form der Flexibilisierung. Diese Kombination wird jetzt gezielter angereizt. Vorher war es so, dass man, wenn man solche Anlagen errichtete, Wettbewerb stand mit konventionellen Solarparks. Da hatte man in diesen Förderausschreibungen kaum eine Chance, einen Zuschlag zu kriegen, weil eben diese hybriden Formen, Nutzungsformen der Solarenergie zunächst einmal teurer sind, weil man ein bisschen höher aufständern muss, braucht man ein bisschen mehr Stahl. Ja, und jetzt haben wir es geschafft, dass da ein eigenes Auktionssegment existiert, sodass eben diese innovativen und besonders auch effizienten und flächensparenden Formen doch sicherlich zunehmen dürfen. Also auch hier positive Beispiele dafür, dass das Solarpaket, denke ich, zusätzlichen Schub bringen wird.
Ist ja auch ein positives Zeichen für das Fachhandwerk, das wir ja auch beim Handwerkerradio gezielt ansprechen wollen. Gerade im Elektrohandwerk gibt es viele Betriebe, die sich auf Solaranlagen, auf Photovoltaik auch spezialisiert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass auch da, dass da eine gewisse Freude herrscht, dass sie Barrieren einfach abgebaut werden, wenn es ums Thema Solar geht. Können Sie über den Bereich Fachhandwerk ein bisschen was erzählen, Herr König, welche Auswirkungen das Solarpaket auch aufs Handwerk hat?
Also indirekt für jeden Handwerker quasi, der ein eigenes Dach hat, habe ich ja schon so ein bisschen erwähnt, ne? Dem dürfte es attraktiver werden, weniger Zertifikate, bessere Vergütungssätze. Also das Ganze dürfte leichter werden und das Interesse ist ja wirklich sehr groß. Das Fachhandwerk insgesamt im Bereich des Elektrohandwerks haben wir ja schon in den letzten 3 Jahren gesehen, dass sehr viele konventionelle E-Handwerksbetriebe in die Solarbranche eingestiegen sind. Das sind wirklich ein paar tausend Betriebe, die beobachtet haben, wie die Nachfrage bei uns gestiegen ist in der Solarbranche und sich gesagt haben, Mensch, ich habe doch auch ausgebildete Fachkräfte, die mit einer Weiterqualifizierung zumindest wunderbar diese Technik anbieten können. Es geht ja zunehmend auch um die Verschränkung der Photovoltaik, Speicher, Elektromobilität, Strom für Wärmepumpen günstig zur Verfügung stellen. Also diese Systemkompetenzen verzahnen sich ohnehin immer stärker. Und das ist also eine sehr erfreuliche Entwicklung, die wir da sehen, die auch hilft, diese verstärkte Nachfrage zu bedienen, dass also immer mehr sich fortbilden, in diesen Bereich reingehen oder auch zurückkommen, die vielleicht vor 10, 15 Jahren schon mal im Bereich der Photovoltaik waren. Dann gab es ja eine sehr schwierige Zeit. Aber jetzt, denke ich, scheint es doch parteiübergreifend und irreversibel erkannt zu sein, hey, da geht kein Weg mehr dran vorbei. Das sind nicht nur die verrückten Deutschen, die auf Solartechnik setzen, sondern weltweit inzwischen eine Entwicklung. Das Fachhandwerk gehört zu unseren wichtigsten Profiteuren, stellen eigentlich die meiste Wertschöpfung in der Solarbranche. Wir haben inzwischen wieder über 100.000 Beschäftigte, Vollzeitäquivalente in Deutschland in der Solarbranche, und der Großteil davon entfällt ganz klar aufs Fachhandwerk. Also da liegt die meiste Kompetenz, darauf kommt es an, dass die hochwertig errichtet werden, die Anlage, dass diese auch Systemkompetenz zunehmend eben auch mit Energiemanagementsystem gekoppelt, ne, Smart Meter Rollout, weil das kennt man ja, das muss man in dem Zusammenhang ernst nehmen, beherrschen, und da sind wir sehr froh, dass Deutschland da wirklich auch einen Standortvorteil hat dahingehend, wir da eben so viele qualifizierte Fachbetriebe überhaupt vorweisen können.
Ja, Thema Standort ist auch ein interessanter Punkt, gerade was die Industrie dann anbelangt und die Hersteller auch von Solarmodulen. Da sind die Voraussetzungen in Deutschland vielleicht nicht ganz optimal, aber da können Sie gleich gerne mehr dazu sagen, da möchte ich gar nichts Falsches sagen. Ja. Es gibt einen starken asiatischen Markt in dieser Branche. Wie sehen das die deutschen Hersteller? Auch da liest man immer wieder von Abwanderungsgedanken oder von Kurzarbeit oder Kürzungen in der Seite. Berichten Sie uns da gern, was Sie können.
Ja, also es gibt nicht nur einen Sonnenschein, in der Tat. Es gibt auch Schattenseiten, und die reichen länger zurück. Es ist zwar so, dass die Deutschen wie die Weltmeister Solarmodule installieren, aber immer weniger Solarmodule kommen aus deutscher Fertigung oder europäischer Fertigung. Das ist schon länger ein Phänomen, was wir haben. Eigentlich ging das um die Anfang der 10er Jahre, begann der Fadenriss bei uns in der Branche. Damals gab es politische Fehlentscheidungen. Der Markt sackte innerhalb von 2-3 Jahren um 80-90% ein, neben eben Förderung, von der wir damals auch viel abhängiger waren, gekürzt wurde, viel zu stark, viel zu schnell. Und man hatte es auch übersehen und vergessen, Energiepolitik sinnvoll mit Industriepolitik zu verzahnen. Man dachte, das ist automatisch, läuft das im Gleichschritt. Wir hatten damals viele Industriebetriebe auch, die Solarmodule, Solarzellen erzeugt hatten, im Solar Valley, vor allem in den neuen Bundesländern. Nach diesen politischen Fehlentscheidungen sind viele außer Landes getrieben worden oder mussten dicht machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gleichzeitig hat China aber erkannt, das ist das Öl dieses Jahrtausends, die Solarenergie, und hat massiv investiert in die Solarindustrie und hat sich damit eigentlich größtenteils der Produktion übernommen. Und wir sind jetzt stark abhängig von Importen aus Asien, wie auch in anderen Bereichen. Aber das hätte nicht so sein müssen. Und nach wie vor muss es auch nicht. Es ist kein Naturgesetz. Denn wir haben andere gute Standortfaktoren. Wir haben, wie ich schon sagte, Fachkräfte, die exzellent sind. Wir haben eine wachsende Nachfrage und verlässliche Nachfrage, seit vielen Jahren wachsende Nachfrage nach Solartechnik vor der eigenen Haustür, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, sodass man genug Absatzmarkt kontinental für eine heimische Fertigung eigentlich hätte. Wir haben eine gute Forschungslandschaft, noch sehr große weltweit führende Forschungsinstitute, Fraunhofer und andere im Bereich der Solarenergie, also viele Standortfaktoren. Nun könnte man sich natürlich sagen, naja, in Asien sind aber die Arbeitskräfte billiger. Ne? Das Argument zieht auch nicht mehr. Das war vor 15, 20 Jahren noch teilweise ein berechtigtes Argument. Damals wurden aber die Solarmodule noch mehr manufakturseitig gefertigt. Inzwischen sind das vollautomatisierte Hightech-Fabriken, diese Gigafabs. Da spielt es gar keine Rolle mehr, ob da die Lohn- und Gehaltsdifferenzen so hoch sind, eine sehr viel geringere Rolle, die dann auch kompensiert wird durch eben stärkere Transportaufwendungen, ne, wenn man so lange Lieferwege hat. Also es gäbe die Möglichkeit, auch in Europa wettbewerbsfähig international Solarzellen, Solarmodule in größeren Mengen zu produzieren. Voraussetzung wäre, dass die Produktionskapazitäten größer sind. Die Solarfabriken, wir haben einfach inzwischen, haben die Asiaten einen derartigen Wettbewerbsvorsprung, dass die Fabriken in der Regel um den Faktor 10 und mehr größer sind. Und das schafft natürlich Mengeneffekte, ne, da kann man günstiger produzieren. Das wurde ermöglicht durch eine sehr systematische, konsequente Unterstützung seitens der chinesischen Regierung. Mhm. Die USA tut jetzt Ähnliches, versucht die Branche in die USA zu locken. Indien steigt auf den Zug auf, Australien. Nur wir Deutschen, wir denken, das regelt der Markt alleine und lassen uns diese Zukunftstechnologien noch ein Stück weit vor der Nase wegschnappen. Es geht nicht darum, sich unabhängig vollständig zu machen, autark sein zu wollen, sondern wir sind ein Exportland. Wir wollen also keine Zölle, wir wollen keine Handelsbeschränkungen, aber es wäre notwendig für die Anlaufphase des Aufbaus von solchen Gigafabriken. Am Anfang hat man ja immer mehr Kosten, ne, bis die eingespielt sind. Man hat erhebliche Investitionskosten in modernste Maschinen- und Anlagenparks. Hier bräuchte es einer gewissen Anschubfinanzierung, keiner Dauersubventionierung, aber Anschubfinanzierung seitens der Regierung. Und das ist leider bisher nicht geglückt in dieser Koalition, dafür Mittel in dem nötigen Umfang loszueisen. Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung klar dahinter stünde. Wir wissen das aus Repräsentativbefragungen, weil offensichtlich den Menschen doch inzwischen bewusst geworden ist, dass wir auch in neue Technologiefelder einsteigen müssen. Und Elektromobilität ist ja ein ähnliches Beispiel, ne? Was wir mal sehen, dass man die Zeit nicht verschlafen darf. Ja, aber da wäre also noch viel Handlungsbedarf und da zählt auch Geschwindigkeit.
Mhm. Aber da kommen wir dann vielleicht zum nächsten Punkt, zur nächsten Frage, was denn im Solarpaket 1 jetzt nicht mit drin ist, weil ich meine, dass über genau sowas schon auch diskutiert wurde, einen Bonus auch zu schaffen für heimische Industrie, der Resilienzbonus, so war, glaube ich, das Wording. Er hat es ja letztendlich nicht mit ins Solarpaket geschafft. Wäre das was Sie als Bundesverband Solarwirtschaft begrüßt hätten?
Ja, genau. Wir haben ja einen derartigen Vorschlag sehr konkret auf den Tisch gelegt und ihn sehr gut begründet, wie ich denke, nachgewiesen, dass es eine sehr effiziente Maßnahme gewesen wäre, die sich volkswirtschaftlich ausgezahlt hätte. Na, da ging es eben darum, dass Verbraucherinnen, Investoren, die Solarmodule aus heimischer oder europäischer Fertigung kaufen und einsetzen, die in der Anfangszeit noch teurer sind, dass diese Mehrkosten zu einem gewissen Maße ausgeglichen werden durch einen Resilienzbonus. Das ist gerade nach den Kürzungsbeschlüssen, jetzt dem Karlsruher KTF-Urteil, war es nicht mehr möglich, das ins Solarpaket einzubringen. Wir hoffen jetzt auf die Umsetzung des sogenannten Net Zero Industry Acts. Das ist ein europaweites Regelwerk, was auch Kriterien und Bedingungen an Fördermechanismen oder auch das öffentliche Beschaffungswesen möchte, dass ein gewisser Teil zumindest dann eben aus europäischer Fertigung künftig eher kommt oder diversifiziert wird, nicht nur aus einer Lieferregion. Ja, also es geht darum, eine gute Abwägung zu haben zwischen industriepolitischen Impulsen, ohne aufgrund der doch sehr hohen Abhängigkeit von Importen jetzt den Markt auszubremsen. Ne? Das kann nicht unser Interesse sein, also deswegen Marktzugangsschranken zu machen. Ja, also das ist ein Punkt. Der Wunsch ist offen geblieben für ein Solarpaket 2 oder wie auch immer es dann aussehen wird. Es gibt andere Punkte, die es auf jeden Fall notwendig erscheinen lassen, jetzt nicht aufzuhören. Jetzt darf dir nicht die Puste ausgehen beim Bürokratieabbau. Anschluss von Netzen weiterhin braucht man mehr Transparenz, mehr Digitalisierung. Ja, also da weiß man teilweise als Projektierer eines großen Solarkraftwerks gar nicht, wie viel Netzkapazität gibt es denn noch in dem Landkreis. Das ist sehr intransparent. Da spielt man dann mit den Netzbetreibern teilweise monatelang Ping-Pong, bis man die Informationen zusammen hat. Also da gäbe es eine Menge Themen oder auch Flexibilisierung des Stromsystems, dass diese Gleichzeitigkeitseffekte, die man hat zwischen Wind und Solar, wenn man zu viel erneuerbare Netz hat, gehen die Marktwerte ja runter, steigen die Kosten unnötig, ne, für die Allgemeinheit und entsteht Planungsunsicherheit für die Investoren. Das kann man durch geschicktes Reformen im Energiemarktdesign und auch im Förderdesign könnte man das in den Griff kriegen, dieses Thema Speicher stärker und noch schneller ausbauen. Also die Wunschliste ist noch lang, aber trotzdem will ich mal sagen, dieses Solarpaket 1 ist ein gutes Paket. Und wir hoffen, dass man in dieser Legislaturperiode eben jetzt noch die weiteren offenen Themen, auch steuerrechtlichen Themen, angehen kann.
Dann blicken wir doch zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft, Herr König, auch wenn es nicht ganz einfach ist. Sie haben aber vorher die Ausbauziele und die Wünsche genannt von 12% auf 30% Stromanteil aus Solarenergie bis 2030. Ist das ein realistisches Ziel, Herr König, auch mit den Maßnahmen, die jetzt im Solarpaket 1 geregelt wurden? Ich höre schon, es ist ein guter Anfang.
Ja, also es ist so, dass wir ganz gut im Tempo im letzten Jahr waren. Wir haben wirklich eine Verdoppelung innerhalb von einem Jahr hingelegt. Das ist schon mal, haben viele gesagt, geht gar nicht, ihr habt gar nicht die Fachkräfte. Also geht offensichtlich doch, wenn man es nur will. Also es ist schon mit den Maßnahmen im sogenannten Osterpaket 2023 war das doch schon die erste Weichen gestellt worden dafür. Und wir sind auch zuversichtlich, dass man in diesem Jahr das Zwischenziel erreicht. Das liegt bei 13 Gigawatt im Jahr, das werden wir übertreffen. Erneut. Herausfordernd wird es dann in den nächsten 2 Jahren. Dann wollen wir nicht mehr auf 18 Gigawatt und dann auf 22 Gigawatt jährlich Installationsvolumen hochkommen. Und dafür brauchen wir eben alle Marktsegmente und dafür müssen alle Barrieren weg, die nicht irgendwie wirklich notwendig sind an Regulatorik. Da muss jetzt auch geräumt werden. Dann können wir das jedes Jahr schaffen, aber auch nur dann. Sonst schaffen wir das vielleicht mal ein Jahr, aber fallen dann wieder zurück. Das kann es ja auch nicht sein. Schließlich auch als Unternehmen investieren wir in kluge Köpfe, in mehr Mitarbeiter und brauchen hier also Planungssicherheit. Und insofern versuchen wir gerade die Bundesregierung zu ermutigen, also fortzufahren mit den Plänen und den Absichten. Und steht ja im Koalitionsvertrag. Man will alle Hindernisse aus dem Wege räumen. Auf jedes Dach soll eigentlich eine Solaranlage. Also dann muss man jetzt fortfahren mit den Reformen.
Herr König, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für die Einführung in dieses Solarpaket 1, auch wenn es ein großes Paket ist. Wir konnten heute zumindest ein paar Maßnahmen und ein paar Details daraus ein bisschen besser verdeutlichen. Und ja, ich freue mich, wenn wir auch künftig weiter über schöne Entwicklungen in der Solarwirtschaft sprechen können. Und ja, den einen oder anderen Punkt, der hakt, der wird dann hoffentlich bald beseitigt. Ihnen vielen lieben Dank, alles Gute und bis bald, Herr König.
Ja, in dem Sinne danke auch von meiner Seite. Hohen Wirkungsgrad auf allen Zuhörern und Zuschauern.
Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit der E-Show. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.